Die Sonne stieg höher, kroch wie ein verirrter Ballon durch Rauch und Nebel. Die Wächter hockten im Schatten eines Schornsteins, warteten und vertrieben sich auf individuelle Art und Weise die Zeit. Noppy untersuchte nachdenklich den Inhalt eines Nasenlochs. Karotte schrieb einen Brief an seine Eltern und Feldwebel Colonne machte sich Sorgen. Irgendwann rutschte er voller Unbehagen zur Seite.
»Ich glaube, es gibt da ein Problem«, sagte er.
»Wie meinst du das, Feldwebel?«,
fragte Karotte. Colonne verzog betrübt das Gesicht.
»Nun, was ist, wenn es sich nicht um eine Chance von 1 zu 1 Million handelt?«
Noppy starrte ihn groß an.
»Was soll das heißen?«, fragte er. »Nun, in Ordnung. Letzte verzweifelte Chancen von 1 zu 1 Million funktionieren immer, völlig klar. Aber mir scheint, dies ist ein Dingsbums, ein ganz besonderer Fall. Das stimmt doch, oder?«
»Keine Ahnung«,
antwortete Noppy. »Stellt euch nur mal vor, es ist eine Chance von 1 zu 1000«,
brachte Colonne gequält hervor.
»Was? Habt ihr jemals gehört, dass man sich auf Chancen von 1 zu 1000 verlassen kann?«
Karotte hob den Kopf.
»Das ist doch Blödsinn, Feldwebel«,
sagte er.
»Chancen von 1 zu 1000 sind völlig unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist mindestens...«
Seine Lippen bewegten sich lautlos.
1 zu 1 Million«.
»Ja, Millionen«,
flüchtete ihm Noppy bei.
»Mit anderen Worten, es klappt nur, wenn es eine wahrhaftige Chance von 1 zu 1 Million ist«,
betonte Colonne.
»Ich nehme an, das stimmt«,
brummte Noppy.
1 zu 999.943 zum Beispiel«,
begann Colonne.
Garotte schüttelte den Kopf. »Das wäre ganz und gar aussichtslos. Schließlich sagt niemand, die Chance beträgt 1 zu 999.943, aber es könnte klappen.«
Sie blickten über die Stadt, während sich hinter ihren Stirnen grimmige Mathematik entfaltete.
»Daraus könnten sich ernste Schwierigkeiten für uns ergeben«, sagte Colonne.
Karotte nahm sein Notizblock zur Hand und kritzelte hingebungsvoll. Als sich seine beiden Kollegen nach dem Grund dafür erkundigten, erläuterte er seine Berechnungen in Bezug auf den Flächeninhalt einer Drachenhaut und wies auf die Wahrscheinlichkeit dafür hin, dass ein Pfeil genau die richtige Stelle traf.
»Ich ziele, wohlgemerkt«,
sagte Colonne.
»Ich ziele«,
Noppy räusperte sich.
»In dem Fall ist die Chance sicher wesentlich kleiner als 1 zu 1 Million«, kommentierte Karotte. »Vielleicht beträgt sie gar nur 1 zu 100. Wenn der Drache langsam fliegt und eine besonders große Empfindlichkeit hat, könnte es praktisch eine Gewissheit sein.«
Colons Lippen wölbten sich um folgende Worte.
»Es ist eine Gewissheit, aber es könnte durchaus klappen.«
Er schüttelte den Kopf.
»Nee«,
murmelte er.
»Also, bleibt uns nur eins übrig«,
sagte Noppy langsam.
»Wir müssen die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten verändern.«
Eine kleine Mulde zeigte sich im Mörtel des mittleren Gitterstabs.
»Nicht viel«, dachte Mumm, »aber wenigstens ein Anfang.«
»Möchtest du vielleicht, dass ich dir helfe?«,
fragte der Patrizier.
»Nein.«
»Wie du meinst.«
Der Mörtel stellte kaum ein Problem dar. Er wies sich als weich und spröde, aber die Gitterstäbe waren tief im Gestein verankert und unter den Rostschichten verbarg sich immer noch viel hartes Metall. Es dauerte sicher noch ziemlich lange, bis sich der erste Stab lösen ließ, aber die entsprechenden Bemühungen boten eine Ablenkung und erforderten herrlich wenig Gedankenarbeit. Mumm klammerte sich entschlossen an diese Aufgabe fest, sah darin eine klar überschaubare Herausforderung. Er wusste genau, wenn er sich weiterhin Mühe gab, erzielte er irgendwann den erhofften Erfolg.
Zu denken gab ihm nur das »irgendwann«.
Irgendwann würde Großer Tuin das Ende des Universums erreichen. Irgendwann erloschen die Sterne. Irgendwann beschloss Noppy, vielleicht ein Bad zu nehmen. Obgleich diese Möglichkeit nur mit völlig neuen Vorstellungen in Hinsicht auf das Phänomen Zeit in Betracht gezogen werden konnte.
Mumm hackte erneut auf den Mörtel ein und hielt jäh inne, als draußen etwas Kleines und Helles am Fenster vorbeisank.
»Eine Erdnussschale«, murmelte er.
Das Gesicht des Bibliothekars, umgeben von rotbraunen Haaren, erschien hinter der vergitterten Öffnung. Verkehrt herum gesehen wirkte das breite Grinsen des Affen weniger furchteinflößend.
»Hirk!«
Der Orang-Utan sprang zu Boden, griff nach zwei Eisenstäben und zog. Die Muskeln in dem sackförmigen Leib zuckten in einem faszinierenden, komplexen Muster, und in stummer Konzentration klappte ein mit gelben Zähnen gefüllter Mund auf. Es knirschte, und kurz darauf ertönte ein doppeltes »Krack«, als sich die Stäbe aus dem Gestein lösten. Der Bibliothekar warf sie beiseite und griff in das Loch. Die längsten Arme des Gesetzes packten einen verblüfften Mumm unter den Schultern und zogen ihn durch die Öffnung. Die Wächter prüften ihr Werk.
»Gut«, sagte Nobby, »welche Chancen bestehen dafür, die Empfindlichkeit eines Drachen zu treffen, wenn der Bogenschütze auf einem Bein steht, den Hut schief auf dem Kopf trägt und ein Taschentuch im Mund hat?«
»Impf«, antwortete Colon, »sie sind ziemlich gering«, meinte Karotte. »Das mit dem Taschentuch erscheint mir allerdings ein wenig übertrieben.« Colon spuckte es aus.
»Entscheidet euch«,
ächzte er.
»Mir schläft allmählich das Bein ein.«
Mumm rollte über schmierige Kopfsteine, stemmte sich in die Höhe und starrte den Bibliothekar an. Er hatte gerade etwas erlebt, das viele Menschen, meist unter weitaus unangenehmeren Umständen, als Schock empfanden. Zum Beispiel dann, wenn in der geflickten Trommel eine Rauferei begann und der Affe in aller Ruhe ein Glas Bier trinken wollte. Es lief auf Folgendes hinaus. Der Bibliothekar wirkte zwar wie ein ausgestopfter Gummisack, aber das Füllmaterial bestand aus Muskeln.
»Das war wirklich erstaunlich«, brachte Mumm hervor.
Er sah auf das verbogene Metall hinab, und gerechter Zorn quoll in ihm auf, als er nach einem Gitterstab griff.
»Du weißt nicht zufällig, wo Wonse steckt, oder?«
»Ich!«
Der Bibliothekar hielt ihm ein zerknittertes Stück Pergament unter die Nase.
»Ich!«
Mumm las die Worte.
»Der gepriesene Drache, König der Könige, genau um 12 Uhr, eine Jungfrau, rein und doch hochgeboren, um zu schließen den Pakt zwischen Herrscher und Untertan. In meiner Stadt!« knurrte er. »In meiner verdammten Stadt!«
Er grub die Hände ins Brusthaar des Affen und zog ihn bis auf Augenhöhe hoch.
»Wie spät ist es?« rief er.
»Hirk!«
Ein langer rotbrauner Arm deutete nach oben, und Mumms Blick folgte dem ausgestreckten Zeigefinger. Die Sonne sah ganz wie ein glühender Himmelskörper aus, der fast den höchsten Punkt seiner Bahn erreicht hatte und sich darauf freute, langsam und gemütlich zum Horizont zu gleiten und dort unter die Bettdecke der Abenddämmerung zu kriechen.
»Ich werde es nicht zulassen, klar«, donnerte Mumm und schüttelte den Affen.
»Ugh«,
erwiderte der Bibliothekar geduldig.
»Was?
Oh, entschuldige.«
Mumm setzte das haarige Geschöpf wieder auf den Boden ab, und der Bibliothekar verzichtete auf weitere Bemerkungen. Ein Mann, der wütend genug war, einen 300 Pfund schweren Orang-Utan hochzuheben, ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte sicher zu viele andere Dinge im Sinn. Mumm sah sich auf dem Hof um.
»Können wir diesen Ort irgendwie verlassen?«
fragte er.
»Ohne über die Mauern zu klettern, meine ich.«
Er wartete keine Antwort ab, eilte an der Wand entlang, bis er eine schmale, schmutzige Tür fand. Er trat sie auf. Die Tür war verriegelt gewesen, aber auch sie gab dem Zorn des Mannes nach. Der Bibliothekar folgte Mumm und bewegte sich dabei wie ein betrunkener Seemann auf dem Deck eines sturmgepeitschten Schiffes. Die Küche auf der anderen Seite des Zugangs war fast leer. Das Personal hatte schließlich die Nerven verloren und entschieden, dass vorsichtige Köche nicht dort am Herd standen, wo es einen Magen gab, der für sie alle mehr als genug Platz bot. Zwei Palastwächter saßen am Tisch und aßen belegte Brötchen.
»Nun«,
begann Mumm, als sie aufstanden,
»ich möchte nicht gezwungen sein, euch.«
Die beiden Männer überhörten ihn einfach. Einer von ihnen holte eine Armbrust hervor.
»Ach, zur Hölle damit!«
Mumm griff nach einem Schlachtermesser und warf es. Das Messerwerfen erforderte nicht unerhebliches Geschick, und außerdem brauchte man dazu das richtige Messer. Andernfalls verhält sich die scharfe Klinge wie in diesem Fall. Sie verfehlt das Ziel. Der Wächter mit der Armbrust duckte sich zur Seite, hob den Kopf wieder und stellte fest, dass ein purpurner Fingernagel den Auslösemechanismus blockierte. Er sah sich um. Der Bibliothekar versetzte ihm einen Schlag auf den Helm. Der andere Wächter wich zurück und ruderte mit den Armen.
»Nein, nein, nein«, sagte er. »Es ist ein Missverständnis. Wozu möchtest du nicht gezwungen sein? Nettes Tier!«
»Lieber Himmel«, entfuhr es Mumm, »genau das falsche Wort.«